Also ihr seht das Thema schon hinter mir für den heutigen Gottesdienst. Und heute, ich habe ja bisher immer Predigten gehabt, eigentlich weiß nicht, ob das so eigentlich korrekt ist, immer über ein Thema. Also meistens habe ich ganz kurze Titel, Heilung, Ermutigung, auf ihn ausrichten oder ich weiß nicht, was alles. Und heute habe ich mal einen Bibeltext, und zwar Kohelet 1 und 2, also Prediger, oder? Und genau, ich möchte heute eben schwerpunktmäßig diese beiden Kapitel besprechen oder darüber predigen. Und ich weiß nicht, vielleicht werde ich das einmal dann fortsetzen. Insgesamt hat der Kohelet ja 12 Kapitel, oder? Genau. Und bevor ich jetzt beginne, möchte ich aber wirklich noch beten. Und ja, Herr, danke dir von ganzem Herzen, dürfen wir da sein. Danke für den wunderbaren Lobpreis. Danke, ja, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen, Herr, und bitte dich von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest, dass du mich einfach auch ja, befähigst, jetzt am Wort zu dienen. Und bitte dich von ganzem Herzen, ja, nimm mich an deiner Hand und führe mich, Herr, denn du hast zu deinen Jüngern, hast du gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das gilt ja noch viel mehr für mich oder für uns, Herr. Und danke, dass du da bist, Herr, und dass wir da nicht alleine sein müssen, sondern dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt bei uns bist, Herr. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch, wie gesagt, mit euch heute über das Buch Kohelet sprechen, das eben auch unter dem Namen Prediger bekannt ist. Und dieses Buch gehört zu den Weisheitsbüchern des Alten Testaments und hat eine besondere Botschaft für uns alle. Kohelet beginnt mit den Worten, das sind das jetzt Vers 2, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Diese Worte geben uns einen Einblick in die zentrale Botschaft des Buches. Kohelet erkennt die Vergänglichkeit des Lebens und dass alles, was wir tun, letztendlich eben vergänglich ist. Den Reichtum, den wir ansammeln, die Arbeit, die wir verrichten, die Freude, die wir empfinden, sind alle vergänglich und werden irgendwann vergehen. Doch diese Erkenntnis sollte uns nicht entmutigen oder traurig machen, sondern uns ermutigen, unser Leben zu genießen und das Beste aus jedem Moment zu machen. Denn das Leben ist zu kurz und wir sollten es nicht damit verschwenden, uns über Dinge zu sorgen, die letztlich unbedeutend sind. Kohelet erinnert uns auch daran, dass es wichtig ist, die Dinge im richtigen Verhältnis zu sehen. Wir sollten uns nicht von unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen blenden lassen, sondern uns daran erinnern, dass es noch andere Dinge im Leben gibt, die genauso wichtig sind. Wir sollten uns nicht nur auf unsere Arbeit konzentrieren, sondern auch auf unsere Beziehungen, unsere Freunde und Familie. Kohelet erinnert uns auch daran, dass es wichtig ist, Gott in unser Leben einzubeziehen. Denn am Ende des Tages ist es Gott, der uns den Sinn und Zweck unseres Lebens gibt. Wir sollten uns nicht von den Vergnügungen und Freuden des Lebens blenden lassen, sondern uns an Gottes Wort halten und danach streben, ein gutes Leben zu führen. Liebe Gemeinde, das Buch Kohelet ist ein wunderbares Buch, das uns daran erinnert, was wirklich wichtig ist im Leben. Wir sollten uns daran erinnern, dass das Leben kurz ist und dass wir es genießen sollten, während wir noch können. Wir sollten uns auf die Dinge konzentrieren, die wirklich zählen, die uns nicht von den vergänglichen Dingen des Lebens blenden lassen. Und wir sollten Gott in unser Leben einbeziehen und danach streben, ein gutes Leben zu führen. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche und dass wir uns immer daran erinnern, was wirklich wichtig ist im Leben. Amen. Das war jetzt ein bisschen kurze Predigt. Aber es war nicht so ein halber Scherz. Und es ist mir jetzt auch schwer gefallen, das Zeug da vorzulesen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt jetzt. Es war ein kleines Experiment. Aber ich hoffe, ihr vergebt mir das. Und zwar möchte ich eben zwei Dinge dazu sagen. Es ist nicht der Schluss der Predigt gewesen, sondern es ist eigentlich nicht einmal die Predigt. Das Erste und das Zweite ist, dass diese Kurzpredigt, oder wie man immer das auch bezeichnen möchte, gar nicht von mir ist. Ich habe das in Auftrag gegeben. Ich möchte deshalb jetzt einen kleinen Exkurs machen über etwas, das mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt hat und auch nichts mit Colette zu tun hat, sondern das Colette ist jetzt nur das Beispiel dafür, das könnte man für alles andere auch machen. Wie gesagt, dieser Text, den ich jetzt da wirklich vorgelesen habe, mich dabei mit ziemlich blöd vorgekommen bin, ehrlich gesagt, der ist nicht von mir, sondern ich habe ihn jemanden beauftragt, eine kurze Predigt über das Buch Colette zu schreiben. Und nach dem Erteilen dieses Auftrags hat es 45 Sekunden gedauert, bis ich die Antwort, das, was ich jetzt euch vorgelesen habe, bekommen habe. 45 Sekunden ist jetzt nicht gerade lang, auch wenn jetzt die Predigt da nicht so lang war. Und über die Qualität, oder, wollen wir jetzt da nicht darüber diskutieren, das weiß ich nicht. Oder? Aber es ist doch schon recht zügig. Und die Antwort liegt natürlich darin, oder, dass das nicht ein Mensch geschrieben hat, was ich jetzt da etwa 5 Minuten quasi vorgebracht habe, sondern ein Computer. Und genau, das Stichwort bereits gegeben, Maria, es ist, ihr habt sicher eben schon gehört, du offenbar schon und wahrscheinlich alle anderen auch, über die künstliche Intelligenz, kurz KI oder Artificial Intelligence, AI oder AI auf Englisch. Das ist ja seit noch nicht so allzu langer Zeit ein Riesenthema überall, oder? Und diesen Text hat jetzt, den ich vorgelesen habe, stammt von ChatGPT. Habt ihr auch schon gehört, vielleicht ist einer dieser künstlichen Intelligenzen. Und dieses GPT, das steht für Generative Pre-Trained Transformer. Und es handelt sich dabei so einem Prototyp eines Chatbots. Und das ist ein textbasiertes Dialogsystem als Benutzerschnittstelle. Ist ganz einfach zu benutzen und beruht eben auf maschinellem Lernen. Oder? Das ist das, was die künstliche Intelligenz ausmacht. Und diese ChatGPT, das ist der bekannteste, es gibt auch Bing, glaube ich, von Microsoft, stammt von OpenAI oder OpenAI auf Englisch und ist erst Ende November 2022 erschienen. Das ist eine ganz ziemlich neue Sache. Beschäftigt auch schon viele Leute, löst viele Diskussionen aus. Oder Angst um Arbeitsplätze, weil hier das ist das wirklich unglaublich, was dieses Ding kann. Oder? Und da werden eben nicht nur so Fließbandarbeiter überflüssig gemacht, also wie das bei den Robotern der Fall war, sondern da braucht es keine Journalisten mehr, vor allem wenn man den Journalismus heute anschaut. Oder, einen Sportbericht schreiben, das gibt wahrscheinlich, haben wir alle schon Artikel gelesen, die eigentlich von einem so Chatbot stammen und nicht mehr von Menschen. Oder? Und ich habe einen Artikel gefunden auf der SRF-Webseite, also vom Schweizer Fernsehen, Radio. Ich möchte einen eben bezüglich der Diskussion, die das schon ausgelöst hat, diese künstliche Intelligenz, oder? Ich möchte das vielleicht auch vorlesen, oder? Ich gehe davon aus, dass ein Mensch das geschrieben hat und nicht der Chatbot selbst. Oder? Chatbot GPT sorgt weltweit für Furore, seit er Ende 2022 lanciert wurde. Dieser neue Chatbot, also ein Textroboter, kann dank künstlicher Intelligenz alles Mögliche: Dialoge führen, Aufsätze schreiben, Marketingkonzepte erstellen, Quotes programmieren, Mails beantworten oder Stellenbewerbungen schreiben. Und das in verblüffend guter Qualität. Das rüttelt Schulen und Universitäten auf. Denn ChatGPT kann Aufgaben lösen und Arbeiten schreiben, wie sie dort verlangt werden. Das hat Jan Kirchmeier von der Sekundarschule Esch im Kanton Basel-Land bemerkt. Der Geschichtslehrer hat dem Chatbot die gleichen Fragen wie im Unterricht gestellt und beinahe perfekte Antworten erhalten. Das Problem ist, sagt er, dass wir in der Schule immer wieder Arbeiten haben, die auch zu Hause geschrieben werden und die ich dann bewerten muss. Nun kann es sein, dass wir am Ende Arbeiten korrigieren, die ChatGPT geschrieben hat. Herauszufinden, ob ein Text von irgendwo abgeschrieben ist, ist praktisch nicht möglich. Denn ChatGPT beantwortet jede Anfrage, jede gleiche Anfrage anders und generiert einen jeweils neuen Text. Und das habe ich selbst ausprobiert. Und ich habe da gibt es ein Eingabefeld, da habe ich geschrieben: Schreibe mir eine Predigt über Kohelet. Fertig. Und dann ist das rausgekommen, was ich eben vorgelesen habe, oder? Nicht, oder? Das ist ein amerikanisches, das hätte ich auch auf Französisch, vielleicht sogar auf Finnisch reinschreiben können, mir das auf Finnisch dann rausgegeben. Das ist unglaublich, oder? Und ich habe das ein zweites Mal gemacht und dann ist ein anderer Text rausgekommen, oder? Was natürlich immer noch über Kohelet. Ja, sinngemäß ähnlich natürlich, weil das Thema ja dasselbe war, oder? Kohelet, aber ein bisschen andere Schwerpunkte, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt gegangen ist, als ich das vorgelesen habe, ob ihr da irgendetwas gemerkt habt schon oder nicht, oder? Es ist erstaunlich und wir stehen ja erst am Anfang dieser Entwicklung, oder? Und ja, also ich hoffe, ich sage, es ist mir nicht böse, dass ich da zu Beginn dieses kleine Experiment gemacht habe. Ja, auch, das ist wirklich etwas, das uns noch lange beschäftigen wird, oder? Und die Grenze zwischen Mensch und Maschine wird immer mehr, also muss man sagen, verwischt, oder? Und das ist ja auch aus geistlicher Hinsicht, als Gläubiger ist das eigentlich, also diese, es gibt da diese Idee vom WEF oder vom Herrn Schwab, oder dieser Transhumanismus, wo man dann irgendetwas noch eingepflanzt bekommt, oder wo dann wirklich in die Schöpfung eingegriffen wird. Oder? Und bei dieser Art, bei diesen Chatbots ist man natürlich noch nicht so weit, oder? Aber die können sehr viel schon. Oder? Und ich weiß auch nicht, was ich selbst davon halten soll, von diesen Entwicklungen. Oder? Das Einzige, was sicher ist, dass wir das nicht aufhalten können. Oder? Das ist wie die Mayonnaise, die einmal aus der Taube, oder, nein, aus der Tube, sorry, aus der Tube raus ist, die bringt man nie mehr zurück. Oder? Ich könnte mal bei der Zahnpasta heute Abend probieren, wenn nicht zu viel, und dann das wieder geht nicht. Oder? Das war bei die Kutscher vor über 100 Jahren am Gotthard, haben sich schon vergeblich gegen die Bahn gewehrt, oder? Aber das konnte natürlich nicht aufhalten, weil es war eine so viel bessere Technologie, die Bahn gegen diese Kutschen da mit den Pferden, oder? Und 100 Jahre später ungefähr, da erinnere ich mich noch gut daran, das ist auch schon einige Zeit her, da haben sich die Schriftsetzer gegen die Ablösung vom Bleisatz durch digitale Methoden gewehrt. Das war natürlich auch völlig vergeblich, oder? Weil das war offensichtlich für alle klar eine so viel bessere neue Technologie, oder? Als dieses Bleisatz. Und man es nicht aufhalten konnte, oder? Und ich gehe davon aus, dass auch diese künstliche Intelligenz sich immer mehr durchsetzen wird. Und das, was wir einfach hoffen und beten können, ist, dass die positiven Aspekte die negativen überwiegen werden, oder? Aber kommen wir nun zurück zu Qohelet, oder auch Prediger genannt, wie eben uns, wie wir schon von der künstlichen Intelligenz gelehrt haben. Oder? Ich habe unter anderem auch eine Stamps-Studienbibel zu Hause, in der nicht nur natürlich viele Bibelstellen erläutert und erklärt werden, sondern vor jedem Buch der Bibel hat es auch eine Einführung mit Hintergrundinformationen, also geschichtliche Einordnung, zeitliche Einordnung, Zusammenfassung, Absicht und so weiter und so fort. Und bei der Stamps-Bibel steht quasi als Überschrift zu Qohelet, steht: Außerhalb von Gott ist das Leben bedeutungslos. Und da stimmen wir ja wahrscheinlich überein. Das ist wirklich eine schöne Umschreibung für dieses, dieses wunderbare Buch, oder? Das vielleicht vielen vielleicht ein bisschen fast nihilistisch vorkommt, wenn man schreibt, alles ist nichtig und ein Haschen nach Wind, aber es hat natürlich viel mehr Tiefe. Vom Autor her wird allgemein angenommen, dass Salomo der Verfasser ist, obwohl sein Name nicht im Buch erscheint, wie das zum Beispiel bei den Sprüchen der Fall ist oder beim Hohelied, wo Salomo eben namentlich erwähnt wird. Aber einige Passagen deuten doch darauf hin, dass er der Verfasser sein könnte, weil er sich selbst als Sohn Davids, der König war in Jerusalem, bezeichnet. Er verweist auch auf sich selbst als jemand, der mehr Weisheit erwarb als jeder andere, der Gottes Volk regierte und dessen Königreich bekannt war für seinen Reichtum, Wohlstand, seine Pracht und seine Herrlichkeit. Und demzufolge wird das Buch auch jetzt in der Stamps-Bibel auf ungefähr das Jahr 935 vor Christus datiert, also die Lebenszeit von Salomo. Ich habe aber auch ganz andere Meinungen gefunden, dass die Zuweisung an Salomo historisch nicht haltbar wäre, weil die Sprache des Buches und seine Lehre es verbieten würden. Die Abfassung in die vorexilische Zeit anzusetzen. Das Buch stamme deshalb sicher aus der Zeit nach dem Exil, also ungefähr so um das Jahr 500 vor Christus oder später. Und also die Frage ist nach dem Autor ist also umstritten und wir werden diese Frage heute weder lösen können noch wollen. Denn im Mittelpunkt soll der Inhalt des Buches sein und heute eben vor allem die ersten beiden Kapitel, wie ich gesagt habe. Also viele Menschen suchen bewusst oder unbewusst, oder auch die meisten, vielleicht alle Menschen, suchen bewusst oder unbewusst nach dem Sinn und Zweck ihres Daseins, ihres Lebens. Und dann kommt dann vielleicht einmal der Augenblick, wo sie denken, ja, jetzt bin ich am Ziel, jetzt habe ich den Sinn meines Lebens gefunden, vielleicht am falschen Ort, irgendwo in der Esoterik oder sonst irgendwo. Aber dieses Leben stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen und das wird sich auch nicht ändern. Und die Lebenserfahrung des Verfassers, ob es nun Salomo oder jemand anders sei, sieht so aus. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles schon da gewesen, trotz des technischen Fortschritts, den wir gerade unsere Generation erlebt haben und eben auch gerade jetzt wieder erleben, wie im Beispiel der künstlichen Intelligenz. Gibt es also wirklich nichts Neues unter der Sonne. Wir leben noch zumindest in einer globalisierten Welt, und die dazu noch sehr schnelllebig ist, wo sich äußerlich immer wieder vieles ändern mag. Dennoch glaube ich, dass der Prediger schon recht hat. Es gibt im Grunde oder nicht grundsätzlich Neues unter der Sonne. Was ist schon diese künstliche Intelligenz gegen die ganz großen Zyklen vom Entstehen und vom Werden und eben auch vom Vergehen? Und alles ist im Entstehen, alles vergeht früher oder später, das hast du auch ChatGPT so gemerkt, oder? Und daran, auch daran wird sich nichts ändern. Solange die Erde um die Sonne kreist, werden wir im Laufe immer des Lebens immer wieder einen Neubeginn suchen. Schauen wir nun, welche Worte der Prediger dazu verwendet. Ich lese die Verse 1 bis 10 aus dem ersten Kapitel von Kohelet. Die Worte des Predigers des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem, Nichtigkeit der Neuigkeiten, der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt, die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Der Wind weht gegen Süden und wendet sich nach Norden. Es weht und wendet sich der Wind und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu? Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Sind das jetzt tröstende Worte, die all das Gute, aber auch alles Schwierige und Schlechte, das wir in unserem Leben erfahren dürfen oder eben auch müssen, ins rechte Licht rücken, sie vor dem Hintergrund der Ewigkeit etwas relativieren? Oder sind es eher entmutigende Worte, da alles, was wir machen, was wir anpacken, sich letztendlich als nichtige Mühe erweist? Aber da steht eben wieder die Frage nach dem Sinn des Lebens im Raum, die kann man schon wegschieben und irgendwie unter den nächsten Teppich kehren. Aber sie kommt immer wieder mit Wucht zurück. Worauf kommt es an? Was zählt wirklich? Wofür lohnt es sich zu leben und am Ende zu sterben? Oder wofür mühe ich mich ab? Wozu der ganze Ärger, der ganze Stress, den viele von uns ja haben? Wozu der Frust und die Sorgen? Oder was habe ich von dem, was ich sammle, horte, besitze? Was von all dem hat Bestand? Was hat im Leben wirklich wert? Alles ist nichtig, steht im Vers 2. Eine Botschaft, die wir einfach hier mitnehmen können und die sich auch immer wieder an anderen Stellen der Bibel vorkommt: Nehmen wir unsere Arbeit, unseren Besitz, Karriere, Erfolg, Ruhm, Ansehen nicht zu wichtig, weil das zählt eben am Schluss nicht. Die Schönheit schwindet, die Jugend vergeht, merke ich auch langsam. Der Ruhm ist vergänglich, Reichtum zerfällt und Kohelet relativiert, was vielen von uns heute so wichtig ist. Das eigene Tun, unser Schaffen, unser Machen, unser Rennen und das Besitzdenken und das Gewinnstreben. Kohelet entlarvt, das werden wir später noch sehen, alles, was eben all das als vergänglich und auch wenn es sich noch so in unserem Leben aufbauscht und uns oft dermaßen in Beschlag nimmt, dass es uns am Schluss über den Kopf wächst oder dass wir sonst den Schlaf raubt oder die Luft nimmt. Der Prediger beobachtet den Lauf der Dinge und stellt dann verschiedene Fragen. Eine davon finden wir im Vers 3. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Und diese Frage beantwortet er dann quasi selbst, und zwar im zweiten Kapitel, in den Versen 4 bis 11. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Hause geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren, auch mit meiner Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von all dem, von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe, und das war mein Teil von aller meiner Mühe. So. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Das hört sich nicht gerade auferbauend an, um nicht zu sagen deprimierend. Oder? Es mag sein, dass der Prediger, und das, wenn man jetzt diese Verse gelesen hat, dann ist, ist für mich irgendwie klar, dass auch Salomo der Autor ist. Aber das ist eben umstritten. Jedenfalls, eben, dass der Autor das vielleicht ein bisschen einseitig sieht und auch ein bisschen zuspitzt, übertreibt. Oder? Aber es sagt natürlich nicht genau das, uns von Zeit zu Zeit in Erinnerung zu rufen. Denn im Alltag, der Alltag drängt uns immer wieder eine andere Richtung, wo eben die täglichen Aufgaben, Pflichten und Sorgen und auch Freuden im Vordergrund stehen. Aber das ist eben gemäß Prediger ein Haschen nach Wind, statt Ausstrecken nach Gott. Realistisch gesehen wird sich nichts an der Tatsache ändern, dass unser Leben hier auf der Erde vergänglich ist, auch wenn ja vielen das eine Zumutung ist, fast das so etwas anzunehmen. Aber es ist gibt relativ gute empirische Evidenz der Menschheitsgeschichte, dass alle Menschen einmal sterben werden. Daran gibt es wirklich nichts zu rütteln oder zu deuten. Aber das ganze Leben nur ein Haschen nach Wind, ein Haschen nach glücklichen Momenten, das wollen wir ja auch nicht glauben. Und glauben das ja auch nicht hier drin. Oder? Wir Menschen brauchen angesichts eben der Realität des Lebens die Hoffnung, dass es etwas Neues gibt, etwas, das eben nicht, und zwar nicht im materiellen Sinn neu, ein neues Auto, ein neues Haus, neue Kleider, weiß ich was, neues Handy, sondern eine Hoffnung auf etwas, das Bestand hat, auf ein ewiges Leben. Und gerade angesichts eben unserer uns bewussten Vergänglichkeit fragen wir Menschen nach den ewigen Dingen. Und vielleicht liegt ja der Sinn unserer Vergänglichkeit gerade darin, dass wir nach Gott fragen, dass wir eben feststellen, dass es einmal mit uns zu Ende gehen wird, mit all dem auch, was wir gemacht haben, dass wir dieser Vergänglichkeit uns bewusst werden und deshalb uns nach Gott ausstrecken. Bei mir war es ja auch so, es kam immer mit der gleichen Geschichte. Ich war ja nicht alles Judi, Hui und super, als ich dann bereit war für Gott, sondern es war natürlich auch, ich war mir ja wortwörtlich auch der Vergänglichkeit, meiner eigenen Vergänglichkeit bewusst, dass ich dann im Spital liegt mit Krebs, ist da irgendwie klar. Und genau, vielleicht hat das Bewusstwerden der eigenen Vergänglichkeit kann eben dazu führen, dass wir diese richtigen Fragen uns stellen. Gott ist natürlich ewig und unvergänglich. Und Paulus schreibt im Römerbrief in 8,38 etwas sehr Schönes und definitiv Tröstendes. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und da können wir noch so viele Schätze auf Erden ansammeln, die werden letztendlich doch nur von Rost und Motten zerfressen. Aber er schreibt, dass auch der Tod, weder Tod noch Leben, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die eben Jesus Christus ist. Und das hat eben Ewigkeitswert und das ist wunderbar und das ist ja so tröstend, also für mich zumindest. Das ist, ja, wir dürfen einfach die Nähe haben, vielleicht immer wieder neu zu Gott, weil wir spüren, dass nur das unser Leben nachhaltig verändert, um mal ein Modewort zu gebrauchen. Und sicher gibt es Höhen und Tiefen im Leben und auch im Glauben. Das aber wird einmal endgültig vorbei sein. Dann werden wir die neue Welt Gottes sehen, wo es weder Sonne noch Mond gibt, denn dort leuchtet die Herrlichkeit Gottes. Könnt ihr in der Offenbarung nachlesen. Und mit dieser Perspektive können wir in jeden neuen Tag hineingehen. Jesus hat übrigens in vielen Gleichnissen die Botschaft des Predigers aufgenommen und auch gedeutet. Ein ganz bekanntes Beispiel ist der reiche Kornbauer, der eine super gute Ernte hatte und dann sie zu sich selbst gesagt hat, ja, die alten Scheunen sind zu klein, um die ganze Ernte da unterzubringen, also reißen wir die ab und bauen neue und noch größere Scheunen und ließ sie da dann bauen, um dort die ganze Ernte einlagern zu können. Und er dachte dann auch zu sich selbst, dass er jetzt auf Jahre hinaus vorgesorgt hätte. War ein kleiner Trugschluss. Und dass er sich jetzt ein bisschen, dass die Beine ein bisschen hochlagern könne. Es steht nicht gerade so salopp, aber so sinngemäß schon. Dann sprach aber dann Gott zu ihm, das kennt ihr ja alle, Lukas 12,20, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? Und vermeintliche Weisheit, Reichtum, Vorrat, Vorsorge, Gewinnmaximierung, damals schon, alles noch mehr, noch größer. Aber am Schluss, bei diesem Gott bezeichnet ihn als Narr, dieser Kornbauer war alles vergebens. Wirklich, so wie es der Prediger sagt, nur ein Haschen nach Wind. Der reiche Bauer hatte seinen Fokus eben falsch gewählt, um dann feststellen zu müssen, dass alles vergänglich ist. Vor den Gefahren des Reichtums hat Jesus häufig gewarnt, zum Beispiel auch in Lukas 9, 25, wo er sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele. Wie dem reichen Kornbauern sagt Jesus auch heute im Evangelium, geht es jenen, die eben es so machen wie der reiche Kornbauer, die nur für sich selbst Schätze sahen, aber nicht vor Gott reich sind, die eben die Schätze auf der Erde haben, die von den Muttern und vom Rost quasi vernichtet werden, oder beim Korn wahrscheinlich irgendwelchen Mäusen, und die eben nicht ihre Schätze im Himmel angehäuft haben, wo eben weder Rost noch Motten ihnen etwas anhaben kann. Für Gott zählt eben anderes als Erfolg, Besitz und Reichtum, nämlich Barmherzigkeit und Liebe, Glauben und Vertrauen. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass die Stamps-Bibel, das Buch Colette unter dem Titel Außerhalb von Gott ist das Leben bedeutungslos gestellt hat. Und ohne Gott müssten wir alleine durchs Leben gehen und haben keine Perspektive. Dann ist das wirklich alles nur ein Haschen nach Wind. Und wir dürfen so dankbar sein, dass wir Gott kennenlernen durften und dass wir mit ihm und er mit uns durch alle Höhen und Tiefen dieses Lebens gehen dürfen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir immer wieder beten für all jene Menschen, die eben Gott noch nicht, Jesus noch nicht kennen, dass auch sie merken und spüren dürfen, was wirklich zählt im Leben und nicht eben auch in diese Falle nach dem Haschen im Wind hineinfallen. Genau. Amen.